Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ein Versatz- und Fragamt ist, dann würdet ihr möglicherweise den Kopf schütteln. Zumindest erging es mir so. Ich gebe es gerne zu. Bis vor kurzem hätte ich geschworen, dass ich mit einem Versatz- und Fragamt noch nie etwas zu tun hatte. Doch weit gefehlt. Und dazu hole ich ein kleines bisschen aus. Drehen wir die Uhr doch einmal um über 315 Jahre zurück in das Jahr 1707. Das ist das Gründungsjahr eines der wohl bekanntesten und ältesten Auktionshäuser, vermutlich der Welt. Ich spreche vom Dorotheum. Gegründet wurde das Dorotheum von Joseph I. als, genau, Versatz- und Fragamt. Und wie das prunkvolle Traditionshaus zu dem Namen Dorotheum und nicht Josephum kam, welche Rolle die Habsburger, ein Kloster und die Reformen Josephs II. Spielten, welche Sparten hier bedient werden und welche Anekdoten sich vor dem ein oder anderen berühmten Hammerschlag bzw. Glockengeläut abgespielt haben, erfahren wir nun. Und zwar von Christoph Graf von der Schulenburg, Head of Department Paintings, inklusive Fotografie, und Magister Raphael Schwarz, Auktionator und Kleinservice in dem wunderschönen Palais an der Dorotheagasse 17. Doch vorab, wer hätte es erwartet, möchte ich natürlich euch erst einmal kennenlernen. Lieber Christoph, verrate mir doch die Dinge, die ich nicht über dich im Internet finden kann.
Erstmal hallo, ich heiße Christoph Schulenburg und ich bin in Hamburg geboren und leite hier mit viel Freude und Stolz die Abteilung für die Gemälde und bin fürs Studium nach Wien gekommen. Ich habe BWL und Kunstgeschichte studiert und da war Wien genau der richtige Ort. Und vor 13 Jahren habe ich dann den Weg aus Deutschland angetreten und lebe seitdem hier in Wien und bin sehr glücklich. Schon während meines Studiums hatte ich das Glück, im Dorotheum ein Praktikum zu absolvieren und bin seitdem hier und habe einen wundervollen Job gefunden.
Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig, wenn ich ja schon mal einen echten Graf vor mir sitzen habe, stelle ich mir natürlich vor, dass du in der Kindheit auch schon wahnsinnig durch Kunst geprägt worden bist. Liege ich richtig?
Ja, ich bin mit Kunst und auch vor allem auch Kunstobjekten aufgewachsen und habe dann das Studium der Kunstgeschichte und BWL angetreten, schon mit dem Hintergedanken, in die Kunstwelt einzutreten. Und gerade auch der Auktionsbetrieb gibt mir die Möglichkeit, diese beiden Sachen zu verbinden. Also eine Mischung und dieses Spannungsfeld zwischen der Kunst, aber auch der BWL-Seite, also der Leitung der Abteilung, ist das, was mich fasziniert.
Was hat dich geprägt als Kind und Jugendlicher? Warum hast du festgestellt, oh, ich möchte gerne Auktionator werden oder ich möchte gerne in die Kunstwelt eintauchen, auch von der betrieblichen Seite?
Die betriebliche Seite ist eine Seite, aber vor allen Dingen auch die Kunst. Also es sind natürlich auch Möbel und Silber und alte Meister 19. Jahrhundert, die mich einfach schon immer begleitet haben. Und man muss auch einfach ehrlich sagen, dass in der Kunstwelt und das, was mir mit der meisten Freude macht, auch einfach wahnsinnig viele sehr interessante Personen unterwegs sind und die Gespräche, die auch jetzt nicht nur immer um das Geschäftliche geht, das bereichert mich einfach. Und da habe ich mit der Kunst und auch im Auktionswesen einfach genau den richtigen Spagat für mich gefunden.
Und du, lieber Raphael, erzähl mir mal deinen Weg in die Kunst.
Der war wahrscheinlich nicht so spektakulär wie der eines Grafen, weil ich auch keiner bin.
Naja, kann ja nun nicht jeder sein.
Muss auch nicht jeder sein. Ich hatte es nicht weit. Ich komme aus Wien. Ich wohne hier nicht sehr weit entfernt und bin relativ zufällig und unvorgeplant in dieses Auktionshaus gekommen.
Unvorhergesehen, das finde ich immer besonders spannend.
Ja, eine relativ unspannende Geschichte und sie endet damit, dass ich hier in der Marketingabteilung begonnen habe. Also ich komme auch nicht aus der Kunstgeschichte, deshalb auch unvorgeplant. Mein erster Besuch in den Auktionshaus war tatsächlich mein erstes Jobinterview.
Also bist du BWLer?
Nein, ich bin Kommunikationswissenschaftler.
Och, ich auch. Nee, Kommunikationswirtin. Zur Wissenschaft habe ich es nicht ganz geschafft.
Nein, Wirt bin ich nicht, aber...
Und dein Elternhaus, hat da Kunst eine Rolle gespielt?
Nicht in dem Ausmaß, in dem du dir das wahrscheinlich vorstellst. Also im Auktionshaus haben meine Eltern nie gekauft, was aber nicht dagegen gesprochen hat, dass der Sohn dann im Auktionshaus verkauft.
Spielt denn die Kunst, ich meine so als Wiener Jung, eine große Rolle? Du bist aufgewachsen, hier umgeben von diesen tollen Häusern. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Schule immer irgendwie eine Rolle gespielt hat.
Wenn man hier geboren ist und hier aufgewachsen ist, sieht man das Ganze wahrscheinlich viel selbstverständlicher, als wenn man als Besucher kommt. Das heißt, ich habe dieses Wien als Kunststadt viel später wahrgenommen als das, was es ist, als in meiner Jugend. In meiner Jugend gab es andere Vorzüge, die ich genossen habe hier in dieser Stadt.
Zum Beispiel?
Eine schöne Jugend.
So, und dann bist du, lieber Christoph, von Hamburg nach Wien gegangen. Was war das denn für eine Erfahrung, als Nordlicht auf einmal hier in so einer Metropole mit Südflair?
Eine sehr, sehr schöne. Ich muss sagen, also ich kannte Wien als Kind schon von Reisen, aber als ich dann hier angekommen bin und vor allen Dingen dann auch eingetaucht bin in das Wiener oder auch das österreichische Leben, muss ich sagen, bin ich einfach wahnsinnig glücklich gewesen. Es ist eine tolle Stadt. Für mich ist das Wetter hier schon mediterran. Ja, das Wetter auch in Hamburg ist dann doch etwas anders. Die Art und Weise, der Umgang und auch die ganzen Möglichkeiten habe ich, wie gesagt, neu kennengelernt, dass auch sehr viel draußen sein, das draußen sitzen, die tolle Stadt, die tollen Möglichkeiten auch an Museen und auch miteinander treffen. Also auch die Kaffeehauskultur habe ich sehr zu schätzen gelernt. Das ist etwas, was ich so in der Art und Weise aus Deutschland nicht kannte. Und dass man mit vielen, vielen verschiedenen Menschen hier an einem europäischen, relativ zentralen Ort in Kontakt kommt, mit denen auch sehr einfach und viel ins Gespräch kommt, ist etwas, was unter anderem auch dazu beigetragen hat, dass ich wahnsinnig gerne hier geblieben bin.
Das Dorotheum, wahrscheinlich kanntest du das schon aus deiner Jugend. Was hast du denn damit verbunden?
Ich habe damit einen Besuch verbunden als 12-Jähriger, wo mich diese großen Hallen hier fasziniert haben, als Auktionshaus oder auch wo von anderen Menschen auch eingekauft wurde. Und als ich dann hergekommen bin, ist es mir aber dann noch sehr viel mehr ans Herz gewachsen. Es liegt halt wirklich ganz zentral in der Stadt und es ist einfach auch in dem Gefühl und der Person in Österreich ein ganz, ganz wichtiges Punkt hier im ersten Bezirk. Hier wird auch einfach viel auf vorbeigegangen und vorbeigeschaut und auch in der Mittagspause mal durchgeschaut. Es ist auch ein Durchgangshaus. Also da habe ich erst richtig festgestellt, was das Dorotheum hier auch bedeutet.
Und du hast eben gesagt, das Vorstellungsgespräch in die erhabenen Hallen.
Genau, ja, so war das auch. Also mich reinkomme, ich habe mich da mal gewusst. Und es ist halt unten sehr unpraktisch, weil es ist ja ein Palais und es hat ja zwei Eingänge. Also das heißt, sollte man eine Schwellenangst haben, sieht man schon auf der anderen Seite den Ausgang, ist wieder draußen. So gesehen ist das nicht praktisch. Die hatte ich aber nicht, ja. Aber es war trotzdem der erste, nicht ganz der erste, aber doch Berührungspunkt mit dem Haus. Wir hatten eigentlich zu Hause, da ich aus einer jüdischen Familie komme, immer ein relativ negatives Bild vom Dorotheum, das ja bis 2001 ein staatliches Unternehmen war und im Nationalsozialismus die komplett schwarzen Jahre seiner Geschichte hatte, das Haus, weil es gesamte plötzlich dagewesene und ohne Besitzer oder der jüdischen Besitzer, die entweder vertrieben oder ermordet wurden, die das ganze Hausrat verkauft hat. Sogar mit ihnen zu Hause die Auktion gemacht, also nicht einmal die Objekte rausgenommen haben. Und darum war das für uns eigentlich immer negativ besetzt. Das war eben die Zeit, als die Nazis das Haus übernommen haben. Und bis ins Jahr 2001 war es ein staatliches Unternehmen und da wurde, wie so bei vielen Unternehmen in Österreich, nicht über die Geschichte gesprochen. Die neuen Eigentümer haben sich ihre ersten Schritte und Veränderungen, die sie gemacht haben, sie das Haus übernommen haben, ist das gesamte noch bestehende Archiv, den Staatsarchiv zu übergeben, eine unabhängige Kommission zu beauftragen, die Geschichte in Zeit des Nationalsozialismus aufzuarbeiten, ohne Rücksicht auf die Eigentümer und das alles wirklich darzustellen. Und ein Teil des Kaufpreises ging auch an den Entschädigungsfonds. Also die neuen Eigentümer haben sich der Geschichte gestellt und das hat ein großes Umdenken für mich persönlich auch gebracht, aber vor allem für das Haus, für die Mitarbeiterinnen und auch für viele andere Unternehmen, die dem Vorbild dann gefolgt sind und ihr Archive geöffnet haben, wie Banken, Versicherungen etc.
Warum wurde das Haus eigentlich aus staatlicher Hand abgegeben?
Es war in dieser Zeit eine schwarz-blaue Regierung und der damalige Finanzminister hat ein Nulldefizitbudget präsentiert und hat einiges, um das zu erreichen, verkaufen müssen und hat das Dorotheum, das ja nicht schlecht ging, damals im Zuge mit, auch mit anderen Unternehmen privatisiert Und im Zuge dieser Privatisierung haben die neuen Eigentümer, das war auch eine Auktion eigentlich, wo das Auktionshaus gekauft wurde, also das wurde anders als jetzt eine öffentliche Auktion mit einem Auktionator bei Kunst, aber das wurde dann verkauft und die neuen Eigentümer waren die glücklichen Käufer.
Nach wie vor österreichisch?
Ja. Ja. Also es gehört zu verschiedenen Prozenten aufgeteilt, den beiden operativen Geschäftsführern, das ist der Martin Böhm und der Lukas Tinzel. Und dann gehört es ein Teil Familie Soravir und Familie Dichand, die größten Zeitungsunternehmer und Bauunternehmer Österreichs und noch anderen Teilnahmen, aber man kann es auch nachlesen.
Und es ist halt auch aus der Zeit quasi, wir haben eine sehr starke und gute Provenienzabteilung, die immer noch ein großer Teil, so glaube ich seitdem einfach ein ganz großer Teil bei uns
ist. Wir waren das erste Auktionshaus der Welt, das Provenienzforschung gemacht hat.
Und es ist immer noch ein großer Teil des ganz normalen Ablaufes bei uns, dass die Provenienzabteilung alles, was bei uns ist, prüft. Und da in den ganzen Prozessen drin, schon seit vielen, vielen Jahren, haben wir da einen sehr, sehr starken und auch wichtigen Teil in der Provenienzabteilung. Alles, was bei uns rausgeht, ist auch von der internen Provenienzabteilung extra noch einmal geprüft worden und abgeklopft worden. Das ist einfach ein ganz wichtiger Teil bei uns im Haus.
Besonders Objekte, wo es 38 bis 45 fragliche Verkäufe gegeben haben könnte. Also zeitgenössische Kunst wird natürlich anders durchleuchtet, also jetzt nicht, was Nationalsozialismus betrifft, wie klassische, moderne oder Jugendstil oder auch ältere Objekte, die möglicherweise Raubkunst waren. Also wenn die Provenienz nicht 100% klar ist und es Möglichkeiten gab, dass dieses oder jenes Objekt über Arisierung in neuen Besitz gelangt ist, dann greifen wir das nicht an.
Gibt es auch umgekehrt Fragen von Sammlern, die nach 45 ein Werk erstanden haben und die gerne die Geschichte ihres Bildes erforscht haben möchten? Helft ihr da auch mit?
Also die Frage hat sich dann im Zuge der Zeit um die Jahrtausendwende, ein bisschen davor und auf alle Fälle danach, als Restitution überhaupt ein großes Thema geworden ist, sicher sich den verschiedenen Sammlern mehr und mehr gestellt, ja. Woher ist eigentlich dieses Objekt oder wer waren die Vorbesitzer? Auch wenn es jetzt mittlerweile Besitzer sind, die es, weiß ich nicht, in den 60er, 70er, 80er Jahren in einer Galerie gekauft haben. Aber selbstverständlich, ja. Und wenn man es uns zeigt und uns übergibt, ja, und uns bittet, es in eine Auktion einzubringen, dann haben wir die Verantwortung, und das zu recherchieren.
Wir stehen hier vor dem Haus in der Dorotheagasse. Ich habe in der Einleitung erzählt, es ist schon über 315 Jahre alt. 1707 gegründet. Wer von euch beiden kann mir denn was zu der Geschichte und der Gründung erzählen? Und natürlich möchte ich die ganzen Anekdoten mit dem Kloster und so weiter auch hören.
Also das Dorotheum ist von Josef I. gegründet worden, wie gesagt, als Versatz- und Fragamt, hat immer schon auch einen wichtigen Teil eingenommen, also es war auch mit als Pfand- und Auktionshaus gegründet. Das war hier noch nicht an diesem Standort, sondern das war im ersten Bezirk in der Annagasse.
Dort, wo heute halt das Haus der Musik ist. Das war das Dorotheum.
Es ist ein wichtiger Teil gewesen. Es ist auch für die Kaiser oder der Kaiser, der damals war, immer auch ein wichtiger Punkt gewesen. Es ist dann umgezogen hierher. Josef II. Hatte 1787 dann die Räumlichkeiten von dem Kloster, das hier stand, zur Verfügung gestellt, und das ganze Unternehmen ist dann hierher gezogen. Es ist auch immer mehr auch eine Öffnung passiert, also nicht nur, dass es ein elitärer Kreis quasi hier Zugang hatte, sondern es ist dann auch einfach für Auktionen, für viele Menschen der Zugang dazu gewährt worden, und es war einfach immer schon ein wichtiger Punkt, der hier war. Hier, wenn man jetzt heute hierher kommt, ist mit einer der größten Sachen, ist halt einfach die Ringstraßenzeit und der mit einhergehende Bau des Dorotheums, das Palais, wie wir es jetzt hier sehen, in dieser Zeit, als also auch die Ringstraße entstanden ist, ist dieses Palais dann gebaut worden. Das waren vorher noch andere Räume, und dieses Palais ist gebaut worden von Emil Ritter von Förster, einem Ringstraßenarchitekt, der dieses Stadtbild unter anderem auch mit stark geprägt hat, als die Stadtmauer in Wien geschliffen wurde und diese ganzen prachtvollen großen Bauten hier entstanden sind, ist auch dieses Haus mit in diesem jetzigen Erscheinungsbild gebaut worden, was damals ein nicht nur repräsentativer Bau, sondern auch, was uns heute immer noch sehr freut, ein sehr zukunftsträchtiger Bau gewesen. Es ist also darauf geachtet worden, dass die Funktionalität da ist, und was wir natürlich haben, ist einfach diese unglaublich großen Palais-Räume mit Riesendecken, mit Schaustellungsfläche, wo die Werke ganz, ganz, ganz toll präsentiert werden können, in einem Ambiente, was nicht so viele Auktionshäuser quasi bieten können. Und das kommt aus dieser Zeit, aus dieser Ringstraßen-Epochenzeit und ist einfach im neobarocken Stil erbaut worden. Aber die Funktionalität ist damals schon, was damals wirklich zukunftsweisend war, mit bedacht worden, sodass es auch heute einfach noch ein wahnsinnig gut zu nutzendes Gebäude ist.
Also dazu muss, glaube ich, einiges erklärt werden, oder? Weil er spricht so professionell wie aus der Werbebroschüre. Also erstens einmal kommt sicher die Frage, was das Frag- und Versatzamt überhaupt bedeutet. Mhm. Ja. Also das war wie eine Online-Plattform, eine Börse, wo man anbieten konnte etwas, ja. Und da wurden auf Tafeln aufgehängt, also ich suche eine Haushaltshilfe, ich suche so und so ein Gerät, also das war eine Börse, ja. Also man hat gefragt, was gibt es? Also einer hat es angeboten, der andere konnte das erwerben. Ja.
Also Fragamt ist die Frage und Versatz?
Ja, genau. Josef I. war bekannt sehr sozial und das hat in Wien in der Zeit doch auch schon sehr große soziale Probleme gekommen. Und er hat die Bevölkerung dadurch unterstützt, dass er die Möglichkeit gegeben hat, Objekte oder Schmuck oder andere Objekte oder Kunst, die sie nicht so gehabt haben, die Masse der Bevölkerung, ins Haus zu bringen, ins Dorotheum, dafür Geld zu bekommen. Und wenn sie wieder zu Geld gekommen sind, das Geld zurückzubringen, ihr Objekt wieder abzuholen. Und dadurch sind dann, obwohl es also auch schon im Patent erwähnt wurde, Auktionshaus, sind gleich die ersten Auktionen nach sehr bald entstanden, weil die Leute das Geld gebraucht haben und die Objekte nicht wieder abgeholt haben. Und das Fragamt, das war wie eine, ja, wie heute das Internet, wo man auf eBay etwas...
Haben Sie ein Caravaggio?
Nein, eher Dienstleistungen. Eher Dienstleistungen. Und warum, es war auch nicht ganz ohne Grund, warum das plötzlich das Kloster hier frei war, weil Josef II., der das Dorotheum hierher übersiedelt hat, war ein großer Reformator und im Zuge seiner Reformationen hat er Klöster einfach aufgelöst und da gab es auch hier einen Friedhof daneben. Das wurde alles aufgelöst, ja, klerikale Plätze und er hat das genutzt, das Objekt, und hat auch wirklich in diesem Kloster gearbeitet, ja. Also rund 100, 110 Jahre hat man in diesem Kloster, waren die Auktionen. Und da dass das Kloster zur Heiligen Dorothea war, ist dann sehr bald aus diesem KK, kaiserlich-königlichen Versatz und Fragamt, diesen unmarketingmäßigen, oder für Instagram wäre das heute eine Katastrophe gewesen, so ein langer Name, das Spitzname Dorotheum durch die Bevölkerung gekommen.
Ah, okay.
Genau, das war ein Nickname. Und sehr bald danach wurde der Nickname dann wirklich zum Unternehmensnamen. Und die Dorotheergasse war dann auch die erste Gasse, die elektrifiziertes Licht hatte, Straßenlaternen, die elektrisch funktioniert haben.
Und gab das nicht einen großen Aufschrei, dass auf einmal das Kloster entfernt worden ist?
Die Habsburger waren wohl sehr mächtig und Josef II. Hatte nicht nur Kloster aufgelöst. Also er war einer der wichtigen, einer der besonders wichtigen, sehr erfolgreich, sehr modernen und fortschrittlichen Kaiser in Österreich. Also das AKH, das Spital, und er hat viel Soziales gemacht. Also das, es wird wohl in einem gewissen Teil der Bevölkerung Aufschrei gewesen sein, aber das ist eine andere und lange Geschichte.
Also spielen Josef I. und Josef II. Eine wichtige Rolle?
Es sind jetzt nicht Vater und Sohn, aber sie spielen eine wichtige Rolle, ja.
Oh, dann klär doch mal gerade den Teil der Geschichte auf.
Josef II. Ist der Sohn von der berühmten Kaiserin Maria Therese. Mhm. Und parallel waren sie ja Kaiser. Kaiser Mutter und Sohn, ja, waren eine Zeit lang parallel Kaiser. Aber Josef II. Hatte ja wirklich das Soziale sich auf die Fahne geschrieben. Der ist ja auch den ganzen Kronländern anonym als Graf gereist, um mit den Menschen zu sprechen, wo die damals wirklich sehr vielen Probleme liegen. Und ist wirklich mit der Kutsche, damals nicht angenehm mit der Kutsche zu reisen, auch im Sommer bei ärgster Hitze oder im Winter bei Kälte, durch die Kronländer gereist. Und auch in Wien ist ins Dorotheum, also Anekdoten, ist regelmäßig verkleidet gekommen, um zu schauen, wie das auch so funktioniert, und hat es auch, sagen wir mal so, professionalisiert, also dass Auktionen wirklich an fixen Tagen stattfinden und dass der Ablauf ein fixer Ablauf ist und dass das einfach professionell ist, um der Bevölkerung zu helfen.
Kann man denn sagen, dass Auktionen in dieser Zeit entstanden sind oder sind die schon längeren Ursprungs.
Auktionen gab es schon, das Wichtige, vor allen Dingen, was glaube ich auch die soziale Geschichte ist, es sind feste Regeln gewesen, wonach sich die Personen haben auch richten können und die ihnen halt auch zugestanden wurden, weil das ist einfach, glaube ich, der wichtige Punkt gewesen, worum es halt für die Bevölkerung auch so gut war, dieses Amt zu haben und worum es eigentlich unter anderem mitgegründet wurde, damit man sich auch darauf verlassen kann, dass es so auch gemacht wird, wie es halt vereinbart ist und von der Krone, wie gesagt, initiiert.
Aber Auktionen gab es sicher schon in biblischen Zeiten. Man hat sicher Rinder und Pferde dann auch für den Bestbietenden verkauft und Weidevieh.
Und der staatlich anerkannte Auktionator, ist das eine Bezeichnung, die aus dieser Zeit kommt?
In Deutschland gibt es den, soweit ich weiß. In Österreich kenne ich den Begriff nicht.
Ich glaube nicht, dass ich staatlich anerkannt bin. Also als Bürger schon, aber als Auktionator wüsste ich nicht, dass ich das bin. Ich habe auch keine Auktionatorenausbildung.
Bist du eigentlich aufgeregt, wenn du in eine Auktion gehst?
Ja, aber nicht so aufgeregt, wie man sich vorstellen würde. Es ist ja dann doch eine Bühne, auf der ich alleine stehe und wo das dann leise wird und alle schauen auf einen, vor allem die Kunden, vor allem die Kollegen und die Miteigentümer, die dann auch im Saal sind, die Geschäftsführer. Und man hat so lange, monatelang eine Auktion vorbereitet und dann fokussiert sich alles, obwohl schon viel davor natürlich angeboten wurde und wir auch Kaufaufträge hatten, aber fokussiert sich alles auf den einen, der da oben steht, auf den Auktionator. Also die Aufregung kommt, weil diese Wirbelsturm, der um mich herum ist, sehr aufgeregt ist, logischerweise, weil jeder hat da mitgearbeitet und viel Herzblut investiert für diese Auktion. Das kann ich nicht ganz abweisen. Deshalb bin ich aufgeregt, aber da ich dann 1, 2, manchmal 3 Stunden oder länger auktioniere, schießt sehr schnell viel Adrenalin ein und dadurch wahrscheinlich ist dann nicht viel Platz für Aufregung im Körper, weil alles voll Adrenalin ist.
Und danach fängst du an zu frieren?
Nein, dann funktioniere ich perfekt als Auktionator, weil das Adrenalin mich da durchbringt und das funktioniert und ich könnte dann auch noch nach 2 Stunden noch eine dritte, noch eine vierte und eine fünfte Stunde anhängen. Ich würde es nicht merken. Dann ist die Auktion zu Ende. Und das Adrenalin bleibt aber für viele Stunden.
Verkaufst du alles?
Im besten Fall.
Auch jede Sparte?
Als Auktionator? Mhm. Nein, wir haben ja kaum mehr Live-Auktionen. Mhm. Die machen wir nur noch bei den großen Kunstauktionen, Juwelen, Uhrenauktionen und ich glaube auch Rotmeisterauktionen. Es gibt auch Antiquitäten. Also bei den ausgewählten Objekten, wo wir einen sehr schönen Katalog machen, machen wir auch Live-Auktionen. Da mache ich einige der großen wichtigen Auktionen, sei es Kunst, sei es Juwelen oder Uhren, Antiquitäten, kommt drauf an.
Macht es dich süchtig?
Ja, auf alle Fälle.
Was sind denn so für dich die Top-Highlights?
Also im Allgemeinen bei den Auktionen sind, wenn viel gesteigert wird bei einem einzelnen Objekt. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob es jetzt für 1 Million oder für 100.000 oder für ein paar Tausend. Aber wenn es zu diesem Ergebnis durch viele Steigerungen kommt, viele Leute gleichzeitig mitbieten und im Saal und dann gegen den Online-Bieter und gegen den Telefon-Bieter und gegen den Online-Bieter und wieder im Saal. Und wenn da ganz viel passiert, das ist absolut geil, ja.
Tänzer und Schauspieler dort oben?
Dirigent.
Dirigent, oh, sehr schön.
Ja. Vielleicht eher.
An welche Top-Lose erinnerst du dich denn?
Also ganz viele. Also wir haben auch diesen großen Franz Franken als alten Meister gehabt, den wir um knapp 8 Millionen verkauft haben. Auch das war spannend, weil da haben wir, ich glaube, 200.000 oder 300.000 € bekommen. Also das ging dann 12, 13 Minuten so. Aber auch einen tollen Schiele, Alvin Egger-Lienz oder Walde, Alfons Walde, österreichischer Künstler, der sehr hochgegangen ist, Klimtarbeiten oder Maria Lasnik ist wohl die bedeutendste zeitgenössische österreichische Künstlerin, die jetzt erst gestorben ist. Und da haben wir das teuerste Kunstwerk der Welt von ihr verkauft für 1,4 Millionen €. Das übrigens war auch eine lustige Geschichte, weil das hat sich dann, also im Saal hat jemand mitgeboten, Telefon und über Live-Bidding, über das Internet. Und dann kam das Gebot, das 1 Million war, kam wirklich über ihn. Da habe ich übrigens das erste Mal, weil wir da erst so begonnen haben mit Live-Bidding, auf diesem Bildschirm diese 1 Million gesehen.
Oh, was für ein aufregender Moment.
War sehr ein erhebender Moment. Dann ging es am Telefon weiter, ging es wieder bei der Person online weiter, wo ich ja nicht in dem Moment weiß, weil das wäre zu komplex, das jetzt darzustellen, wer jetzt wirklich dieser Kunde ist. Also ich weiß nur, dass jemand bietet und der ist registriert und vielleicht weiß ich auch noch das Land. Und der hat dann wieder dagegen geboten. Das ging ein bisschen hin und her, dann hat es der Telefonbieter bekommen. Und der hat mich dann, der Gegenbieter, der es nicht bekommen hat, am nächsten Tag angerufen. Der kam aus einem englischsprachigen Land Und dann hat er mir erzählt, dass er am Sofa gesessen ist mit dem Laptop neben seiner Frau. Und er hat den Laptop bedient und hat geboten. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum haben Sie sich dann bei 1,3 Millionen oder was das war, entschieden, nicht mehr zu bieten? Weil wenn Sie das doch unbedingt haben wollten, sagt er, das ärgert ihn auch, aber seine Frau hat ihm dann die Hand weggehalten vom Computer. Und als ich gesagt habe, would you like to bid again, wollte er nochmal, aber sie hat ihm dann nicht mehr lassen. Oh, sie war also die Vernünftigere von beiden, hat er selbst gesagt.
Ach, wie schade. Also, aber Glück für aber den anderen.
Aber es ist trotzdem ein fantastischer Preis gewesen, also gar nicht teils. Es war ein irre hoher Preis.
Für ist das so die magische Marke, wenn es dann auf einmal siebenstellig wird oder, muss ich nicht, achtstellig?
Ja, es ist super, ja.
Und bist du selber erstaunt, wie hoch du manchmal die Preise treibst?
Treiben du ja die Preise nicht hoch, das machen ja die Kunden.
Ja.
Manchmal ist man natürlich sehr erstaunt, aber wenn im Endeffekt zwei das etwas haben wollen und es sich leisten wollen und es unbedingt haben wollen, weil es zum Beispiel ein wichtiger Teil ihrer Sammlung ist, der fehlt, oder sie schon immer das haben wollten, also aus was für Gründen auch immer, dann kann es auch hochgehen, was nicht in den Erwartungen ist, ja. Also wir sagen ja schon dann manchmal den Kunden, also jetzt ist das schon wirklich viel, weil wir wollen ja nicht da Unredliches tun, aber die Kunden wissen schon, was sie tun und wir beraten sie ja auch, ja. Wir geben ja auch einen Schätzwert bekannt, wo wir sagen, das ist der aktuelle Marktpreis, ja. In dem erwarten wir das Ergebnis. Wenn sich dann der Käufer entscheidet, dafür viel mehr zu zahlen, ist es natürlich sein Recht, aber er hat es entschieden, nicht wir.
Wie setzt sich der Schätzpreis eigentlich zusammen?
Das ist einfach der aktuelle Marktwert. Also unsere Expertinnen und Experten kennen sich am Kunstmarkt sehr gut aus. Sie beobachten auch die internationalen Auktionshäuser mit den Auktionsergebnissen. Sie sind auf Messen, sie sind bei Galerien und sie kennen die Preise und sie wissen, was die Preise am Sekundärmarkt, ein Auktionshaus ist, bedient den Sekundärmarkt, erzielen.
Das ist interessant. Ihr seid ja und international auch unterwegs. Wo habt ihr denn überall Standorte eigentlich?
Also in Italien haben wir die wichtigsten Standorte. In Mailand und in Rom haben wir wirklich Repräsentanzen. In Deutschland, in Hamburg, in Düsseldorf und in München, in Brüssel, in London, in Prag. Und das sind die Repräsentanzen, wo es Büros oder Palais oder in Gebäuden wirklich physisch auch vor Ort sind. Und dann gibt es auch in vielen Städten Repräsentanten, also Art Personen, die Kunden dann vor Ort betreuen mit dem Hausbesuchen und so weiter.
Ich könnte mir vorstellen, dass Auktionen nicht überall stattfinden, sondern vielleicht nur hier. Reisen dann die unterschiedlichen Exponate auch durch die Länder, um gezeigt zu werden?
Genau, wir versteigern hier in Wien und die Objekte haben wir immer dann vor der Versteigerung zum Zeigen oder auch während der Versteigerung dann hier im Haus. Das heißt, die reisen aber auch so, die werden auch in München dann häufig gezeigt, in Düsseldorf gezeigt, auch in Hamburg. Da ist dann häufig eine Auswahl auch zu sehen oder Auswahl von den Objekten, sodass sie sich die dann anschauen können. Da gibt's einen Cocktail, da kann man hingehen und sich dann die Sachen zeigen lassen.
Und wir zwei haben uns ja im vergangenen Jahr bei der Eröffnung in Hamburg kennengelernt. Magst du mir noch ein bisschen als Norddeutscher was zu den deutschen Positionen erzählen?
Ich muss ja ehrlich sagen, die Eröffnung in Hamburg hat mir natürlich persönlich, da ich da viele Jahre gelebt habe, geboren bin und einfach natürlich persönlich einfach wahnsinnig viel Freude gemacht. Das ist ein, glaube ich, wichtiger Standort. Wir sind jetzt in Deutschland mit 3 Repräsentanzen vertreten, decken damit, glaube ich, auch vor Ort einfach das deutsche Bundesgebiet einfach sehr, sehr gut ab und können einfach nah an den Kunden sein. Der deutsche Markt ist ein wahnsinnig wichtiger Markt und wie wir ja schon gesagt haben, wir versteigern zwar die Werke hier in Wien, sind aber vor Ort mit einem wirklich sehr guten Team da, das auch sehr mobil ist, so dass ganz Deutschland natürlich von diesen Personen abgedeckt ist und dass wir einfach da auch viele Hausbesuche machen können, dass auch die Kunden einfach vorbeigehen kann. Man kann einfach bei uns vorbeigehen, kann schauen. Wenn man natürlich vorher anruft, kann man einen Termin ausmachen. Also da ist einfach die Möglichkeit, da immer mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu kommen. Und das ist einfach vor allen Dingen in Deutschland ein ganz wichtiger Punkt.
Und wie viele Sparten bedient ihr?
Wir haben 40 Sparten.
Hui, die können wir jetzt nicht alle durchgehen.
Genau, wir haben eine sehr große Bandbreite an Sparten. Da findet eigentlich jeder etwas, was er sucht.
Vor allem macht es für einen Verkäufer auch sehr attraktiv, weil der will vielleicht seine ganze Sammlung, sein ganzes Haus verkaufen und dann will er nicht ein Auktionshaus suchen, das die Bilder übernimmt, das andere, das die Münzen übernimmt, das andere, das die Möbel übernimmt. und hat das einfacher bei großen Sammlungen natürlich bei uns, weil wir die ganze Bandbreite abdecken und dadurch Verlassenschaften und große Sammlungen sehr gut betreuen können.
Und dann würde ich also, wenn ich jetzt einen großen Nachlass hätte,
genau.
angenommen,
zu uns kommen, unbedingt.
Zu euch kommen und dann kommt ihr mich besuchen.
Genau, schauen uns alles an.
Von
dann
der
kommen
Garage
die Experten, ja, die bewerten alles und dann machen wir eine schöne Auktion.
Und in der Zeit dazwischen sind da schon lustige Geschichten passiert, dass in der Garage ein super Mercedes unter einer dicken Staubschicht gefunden worden ist.
Das weiß ich nicht, aber letztes Jahr hatten wir die Sammlung von der verstorbenen Opernsängerin Edita Gruber-Rover, die in Zürich gelebt hat und die verstorben ist und den Inhalt vom Haus verkauft hat. Und als wir dann dort abholen waren, haben sich dann die Behörden gemeldet, weil es war so ein riesiger Transporter, dass wir dann noch eine nächste Behörde, was also in der Schweiz wahrscheinlich mindestens so kompliziert ist wie in Österreich, kontaktieren mussten, weil wir dann die ganze Straße absperren mussten vor ihrem Haus für mehrere Stunden, weil die Straße zu klein und der Transport für diese hunderten Gegenstände zu groß war. Das passiert so dazwischen, wenn du das fragst. Aber ob man da unter einer Staubschicht einen Porsche findet, das weiß ich nicht.
Es sind immer wieder Entdeckungen dabei. Manchmal wissen die Kunden davon, manchmal nicht. Gelegentlich ist es natürlich auch so, dass einfach während der Recherche herauskommt, dass es zum Beispiel einen Vorbesitzer gibt, der interessant ist. Wir haben gerade vom Niki Lauda einen Ferrari versteigert, wo auch während der Recherche dann herauskam, dass er ein Vorbesitzer war oder der Erstbesitzer war. Also das gibt es immer wieder, dass da große Schätze auftauchen, von denen die Kunden nicht unbedingt wissen und natürlich dann sehr, sehr glücklich sind, wenn sowas recherchiert werden kann.
Bedeutet das eine Wertsteigerung, wenn Niki Lauda jetzt mein Auto vorher besessen hat?
Auf jeden Fall, natürlich. Also das ist eine Wertsteigerung.
Also bei der Kunst ist auf alle Fälle so. Wir hatten letzten Herbst einen sehr bedeutenden Tizian bei uns und der war im Vorbesitz zuerst von Christine von Schweden, die sehr berühmt war, vor allem für ihre Kunstsammlung in ihrer Zeit, und dann hat es den Duke von Orléans gehört, also das war in interessanten Händen und die Provenienz des Bildes war einfach wahnsinnig spannend. Wir haben dabei, glaube ich, 600.000 oder 700.000 Euro begonnen und haben es dann um 4,8 Millionen verkauft. Ja, also hat sich ausgezahlt, viel und gut zu recherchieren. Oder auch Objekte aus dem Kaiserhaus. Also wenn der Zylinder von irgendwen getragen wurde, geht er nicht einmal zu einem Bruchteil von dem weg, wie wenn er von der Kaiserin Elisabeth getragen wurde beim Reiten.
Mode ist auch ein Thema?
Selbstverständlich, ja. Also beim Kaiserhaus ist es also ein Nebenthema, aber wir haben eine eigene Sparte mit so Vintage-Design. Und wenn das aus guter Manufaktur ist und aus bekannter Manufaktur ist, die auch heute teuer zu erwerben ist, dann ist ein Vintage-Stück auch sehr schnell mit einem hohen Preis zu verkaufen.
Und bei der Auktion gibt es dann eine kleine Laufstegpräsentation?
Auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel von Taschen sprechen, die werden bei uns eigentlich immer gezeigt. Also man kann hier vorbeikommen, man kann sich die anschauen vor der Auktion, man kann sich die dann auch zeigen lassen, auch mit den Experten zusammen drüber sprechen. Das ist bei uns möglich. Wir haben diese wirklich großen Räumlichkeiten und da ist das ganz, ganz häufig möglich, einfach die Sachen sich anzuschauen und natürlich auch mal in Kontakt mit den Experten dann zu treten und auch über die Sachen zu fachsimpeln.
Das hast du ja eben erzählt, lieber Christoph, dass das Haus damals schon sehr zukunftsträchtig gebaut worden ist. Wir kommen rein, wir haben schon zwei, dreimal diese beiden Eingänge erwähnt, diese prächtigen Treppen oder Stiegen, sagt man ja hier, glaube ich, ne?
Das ist aber nicht sehr zukunftsträchtig.
Ja, genau, darauf will ich hinaus.
Wenn man auf die Energiepreise schauen muss, ja. Das war eine kaiserliche Eröffnung, der Kaiser war auch da, selbst Franz Josef bei der Eröffnung, was eine große Auszeichnung ist. Deshalb dürfen wir auch das kaiserliche Wappen tragen durften wir und haben es auch noch im Franz-Josef-Saal oben an der Wand. Und also wenn ein Kaiser etwas baut, dann hat es halt die imperiale Architektur und Charakter und es ist wunderschön, aber man würde es wahrscheinlich heute aus besagten Gründen anders bauen, aber das macht uns ganz speziell, weil wir sind auf alle Fälle das schönste Auktionshaus der
Welt. Aber selbstverständlich.
Ja.
Aber wie ist es denn? Ich meine, damals 1707, da gab es ja, wahrscheinlich wurden sie damals noch nicht alte Meister genannt, aber eher die großformatigen Werke. Wie macht ihr das denn heute? Ich könnte mir vorstellen, an einen Lastenaufzug hat er noch nicht gedacht.
Doch, es wurde ja 1901 gebaut, das Haus.
Ah, okay. Ja.
Also das war dann schon sehr modern. Mhm. Und es gibt mehrere Aufzüge, die geheim hinter Wänden verborgen sind und die von unseren zwei Tiefspeichern, die wir im Haus haben, wo da so wirklich Straßen durchführen durch die Kunstobjekte von dort aus. Man kann also, wenn man noch will, ein Auto vom Keller bei uns bis in den ersten oder sogar in den zweiten Stock bringen.
Wenn man will, schon geschehen.
Also auf alle Fälle ins Foyer. Ob es dann in den ersten Stock gefahren ist, geht theoretisch mit dem Aufzug schon. Wir haben eine ganz große Fahrradsammlung gehabt, wo wir mehrere hunderte Fahrräder hier nach oben gebracht haben. Und also es geht alles schon. Wir haben mehrere hundert Kilo schwere Kunstwerke und Kunstwerke, die mehrere Meter mal mehreren Metern groß sind. Und wer, wenn nicht wir, die so ein großes Haus mit solchen großen Schauräumigkeiten haben, könnte das machen. Das haben halt nicht alle diese Möglichkeit. Und deshalb ist auch das Besondere bei uns, dass man wirklich als Kunde vorab jedes einzelne Stück, und wir sprechen von mehreren hunderttausend Stücken, die wir im Laufe des Jahres verkaufen, im Original sehen kann. Bei anderen Auktionen, auch wenn es nur Online-Auktionen sind, und die meisten Auktionen sind reine Online-Auktionen, trotzdem kann man herkommen, hat eine Expertise und kann das Stück vorab im Original sehen.
Aus Sicht eines Auktionators, merkst du einen großen Unterschied zwischen einer Online-Auktion und einer Live-Auktion?
Also der große Unterschied ist, dass ich die Online-Auktion nicht mache, sondern die macht der
Computer. Das ist ja schon mal einer.
Das ist wohl der größte Unterschied. Und der Computer ist halt ein Computer und der ist halt sehr nüchtern. Der Auktionator ist sehr emotional dabei.
Wie gehst du vor, wenn du auktionierst? Hast du Flirt-Tipps oder Tricks?
Da ich nicht zu zweit im Saal bin, ist das mit dem Flirten schwierig. Ist wahrscheinlich auch nicht sehr gewünscht, weil ich muss ja verkaufen.
Und du hast ja immer ein Gegenüber.
Ich habe mehrere Gegenüber und das ist richtig. Ich habe die Personen, die im Saal sind. Das sind jetzt Gott sei Dank wieder viele Leute, die jetzt nach Covid wieder zurückgekommen sind im Saal. Die habe ich mal von mir. Dann habe ich zahlreiche 20, 30 Kolleginnen und Kollegen, die die Telefonbieter betreuen und die ein Sprachrohr sind. Da sehe ich dann schon weniger die Emotion des Bieters, aber doch oft durch die Reaktion des Kollegen, wie er am Telefon umgeht. Und dann ist die größte Neuerung eben das Live-Bidding bekommen. Es kann jeder von zu Hause, von unterwegs, über den Computer, Smartphone oder wo auch immer, mir zusehen, live bei der Auktion, ist eine Kamera in der Decke eingebaut und kann mitbieten. Jetzt schaue ich in die Kamera, das muss man sich vorstellen, so wie der Fernsehmoderator, der von allen gesehen wird, mit allen spricht, aber niemanden sieht, mit denen er spricht. Und deshalb keine Emotionen, außer ich biete und ich biete und ich biete, rüberkommt, wenn er nicht mehr bietet, sagt auch nicht nein oder gibt mir ein Zeichen. Er kann mir ein Zeichen geben, ich sehe mir nicht. Und da ist dieses wichtige Sehen und in die Augen schauen weggefallen. Man hat andere Tricks sich angeeignet, um jemanden abzuholen, den man nicht sieht und ihm nochmal zu motivieren, nochmal zu bieten. Das ist sehr schwierig, weil wenn er nicht mehr bietet, kann es ja sein, dass er schon längst das Smartphone abgedreht hat oder den Computer vor 10 Sekunden oder dass er dran ist und mir zuschaut und wartet und wartet und das weiß ich ja nicht. Und ich muss trotzdem mit ihm weiter kommunizieren. Ich muss nicht, ich will es ja auch. Und da gibt es ja dann schon wirklich Situationen, wo der schon sekundenlang nicht mehr weiterbietet. Und dann sage ich für den anderen Bieter, der zum Beispiel im Saal ist, zum ersten, zum zweiten und zum, und dann schaue ich nochmal in die Kamera, sage, would you like to bid again? Weil ich sehe oft, woher der kommt und der sitzt dann in den USA. Und dann plötzlich kommt noch ein Gebot herein.
Erleichterung,
ja. Und ich habe auch eine lustige Reaktion von Leuten, die ich dann ein paar Tage nach der Auktion getroffen habe, irgendwelchen Museumseröffnungen, die mir gesagt haben, also das finden sie so super mit dem Live-Bidding. Und sie haben ja gesehen, dass ich mitgeboten habe. Sag ich, nein, ich sehe sie nicht. Sag ich, wieso? Sie haben mich doch gesehen. Sag ich, nein, also es ist auch praktisch nicht möglich. Also wenn 200, 300 Leute ihre Kamera anhaben, also ich sage, sie sehen mich, sagt er, er ist davon ausgegangen, dass ich ihn sehe. Habe ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt als Kompliment mit, ja, weil dann habe ich ihn ja wirklich abgeholt dort, wo er hin wollte.
Hast du selber auch schon mal mitgeboten?
Als Mitarbeiter des Hauses darf ich bei einer Auktion insofern nicht mitbieten, dass ich nicht im Saal sein darf, auch nicht über Live-Bidding. Ich kann vorab ein schriftliches Gebot abgeben. Das muss auch bestätigt werden von den Abteilungsleitern, dass ich das darf. Und nur so darf ich mitbieten, weil sonst könnte ja jemand mich im Auktionssaal sehen und sagen, ah, das ist ja ein Mitarbeiter im Haus und der hebt die Hand und treibt die Preise in die Höhe. Und das geht natürlich gar nicht. Also darf ich nicht live mitbieten.
Hast du Auktionserfahrungen gemacht, bevor du hier ans Dorotheum gekommen bist?
Nein. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich mit einem Auktionshaus in Kontakt war.
Ich habe daran teilgenommen und vor allen Dingen wurden mir immer stolz Trophäen auch früher gezeigt von Verwandten, die damit dann angekommen sind und gesagt haben, das habe ich ersteigert. Aber als Kind wurde ich damals leider nicht mitgenommen und habe dann hier dann teilgenommen. Was jetzt natürlich das große Thema ist, also dass man auch durch die Online-Sachen sehr viel mehr jetzt auch andere Auktionen auch verfolgen kann, gar keine Frage. Und was, glaube ich, bei uns, wenn die Online-Auktionen jetzt nicht die mit dem Live-Bidding, sondern gerade in unserem, was wir halt viel machen, weil wir es einfach auch wichtig finden, sind, wir machen weiterhin Kataloge, auch für diese Auktion, wir Schaustellen und Kataloge, so dass halt einfach diese Sachen quasi immer noch weiter sind. Das heißt, die werden verschickt, die werden die Sachen hier gezeigt und dann ist eigentlich im Endeffekt dann nur der Auktionssaal der, der online abgehalten wird. Aber die ganzen anderen Sachen sind genauso, wie es halt in der Auktion normal ist. Und das ist das Format, was wir da fahren und was, glaube ich, sehr erfolgreich ist.
Was begeistert dich eigentlich beim Auktionieren? Du bist ja auch Auktionator.
Die größte Sache, die mich begeistert, sind die Emotionen. Also der Saal ist und bleibt und wird auch immer mehr wieder ein wichtiger Faktor. Und was mich daran so freut, ist, wie Raphael schon gesagt hatte, wenn eine Sammlung komplettiert wird und einfach Menschen auch weite Wege auf sich nehmen, hier hergekommen sind nach Wien, hier sich die Werke angeschaut haben, mehrfach auch mit uns gesprochen haben, sich die Sachen extra haben zeigen lassen, dann im Auktionssaal sitzen, auch aufgeregt sind, und dann auch nach vielleicht einem längeren Bietgefecht einfach das Werk für sich ersteigert haben und man merkt dann so richtig, dass diese Personen einfach wirklich überglücklich sind, dass dieses Werk ihnen viel bedeutet und dass dieses Werk dann bei ihnen zu Hause, glaube ich, einen sehr, sehr guten Platz finden wird. Das ist einfach ein tolles Gefühl und da ist dann viel Emotion und Freude drin und das sind Momente, die mir viel Freude machen.
Und wie sind so deine Gefühle vor und nach der Auktion?
Vor der Auktion ist man angespannt. Also ich bin auch angespannt. Es ist aber nicht so, dass ich davor Angst habe. Es ist einfach ein wichtiger Punkt, wo auch da einfach dann auch die Preise erzielt werden. Und muss auch ehrlich sagen, hat man auch die Verantwortung für die Verkäufer bei uns, die natürlich einfach ihre Werke, dass wir sie dann auch bestmöglich verkaufen. Da ist eine Anspannung da. Aber es ist eine professionelle Anspannung. Also es ist da, dass man da oben, wenn man da im Rampenlicht steht, dann auch alarmiert ist, dass man dort einfach in dem Moment auch alle Sinne geschärft hat und das hilft dann schon. Nach der Auktion bin ich normalerweise zufrieden, freue mich vor allen Dingen, muss ich sagen, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die Experten, die natürlich und auch das Team, was drumherum einfach sehr, sehr viel gearbeitet hat, um diese Werke bestmöglich für die Verkäufer auch einfach zu platzieren, zu bewerben, zu zeigen und dann halt auch die Käufer und die potenziellen Käufer, die Interessenten betreut hat. Und wenn sich das dann einfach auch so für die zusammenfügt und die Ergebnisse auch erzielt werden, die auch diese Gemälde dann vielleicht einfach auch der richtige Preis ist, das ist dann einfach auch für das ganze Team eine Bestätigung wieder die gute Arbeit, die sie geleistet haben. Und da freue ich mich dann immer für jeden Einzelnen, der dann auch danach, dann sind sie dann glücklich, egal wer von diesem Team, die haben dann Zustandsberichte geschrieben, haben extra Fotos gemacht, haben das verschickt, die Experten haben es eingeschätzt. Da ist einfach auch das Marketing hat tolle Arbeit geleistet und viele Gespräche wurden geführt. Und wenn das natürlich dann auch nach der Auktion sich so bewahrheitet haben, wie wir die Arbeit reingesteckt haben und wie wir das mit vielleicht geplant haben, ist dann einfach super für das ganze Team.
Wer entscheidet denn eigentlich, wer die Auktion führen darf? Also ich meine, ihr zwei, ihr wirkt ja ganz freundschaftlich miteinander.
Es gibt einige Personen bei uns, die auktionieren im Haus und wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander hier generell im Haus und das Teamwork wird einfach hoch und groß geschrieben und ob Raphael jetzt eine Auktion auktioniert oder ich eine Auktion auktioniert oder weitere Kollegen, ist dann final, muss ich sagen, mir persönlich nicht das Wichtige. Da gibt's dann, wie es halt auch aussieht, ich muss sagen, früher haben wir zum Beispiel Auktionen viel zu zweit gemacht. Da hatten wir einen anderen Saal, der ein bisschen größer war und da sind auch so Beweggründe gekommen, quasi wie groß ist der eine, wie groß ist der andere. Also, dass man nebeneinander steht, auch solche Sachen sind wichtig. Da wird einfach die Entscheidung dann getroffen. Wie Raphael gesagt hat, wenn er da auch 2-3 Stunden oder auch manchmal 4 Stunden dort vorne auktioniert, ist vielleicht die nächste Auktion oder wenn da vor einer Auktion ist, für ihn dann auch nicht die richtige, einfach damit er auch die Kraft hat, dann diese Auktion zu machen, da wechseln wir uns dann auch ab. Das ist natürlich auch einfach, wenn wie viele Auktionen sind, wer macht welche Auktion, da wird das eigentlich dann auch miteinander abgesprochen.
Du, in meiner Einleitung, da habe ich ja gesagt, du bist Head of Department Paintings inklusive Fotografie. Das haben denn die Fotografie mit den Paintings zu tun?
Die Fotografie ist vor allen Dingen der Moderne und Zeitgenossen einfach ein wichtiges Medium, wo sich viele Künstler auch spartenübergreifend mit auch ausgedrückt haben. Und deswegen ist es, glaube ich, genau da richtig auch angesiedelt, genauso wie auch Druckgrafiken. Also es gibt Fotokünstler, die natürlich nur Fotos gemacht haben, aber auch viele Künstler, die medienübergreifend gearbeitet haben und die halt Malerei gemacht haben, die auch Skulpturen gemacht haben und auch Fotografie gemacht haben. Und deswegen ist die Expertin, die wir dort haben, glaube ich, genau dort richtig angesiedelt. Auf der anderen Seite, es wird auch mit an die Wand gehängt. Auch das ist natürlich ein Faktor, dass es einfach auch vom Handling her einfach gut da reinpasst. Und thematisch passt es einfach genau dahin und da sollte es auch sein. Und dann ist der Austausch auch zwischen den Experten einfach und der Expertin einfach gegeben.
Wenn wir jetzt nicht den Blick zurück, sondern nach vorne werfen, welche Trends spürst du?
Ein wichtiger Trend, das ist der Trend, dass die weiblichen Künstlerinnen ihre Aufmerksamkeit erfahren, die sie eigentlich hätten schon immer auch erfahren sollen. Da ist im Moment gesellschaftlich natürlich, aber auch über den Kunstmarkt, der Kunst bildet auch immer mit die Gesellschaft ab. Ein Augenmerk drauf, was ich sehr, sehr positiv finde und längst überfällig war. Und da werden einfach Sachen, die die Qualität auch immer schon hatten, finden jetzt mehr Beachtung. Und ich glaube, da werden wir einiges sehen, dass auch in Zukunft da eine losgelöstere Betrachtung kommt und dass einfach da Frauen auch sehr viel mehr auf dem Kunstmarkt, auch im hohen Preissegment vertreten sein werden. Das heißt ja nicht, dass sie bisher nicht vertreten waren, sondern dass einfach auch die Qualität auf Dauer mehr gesehen wird.
Magst du mir mal ein bisschen helfen? Also mal angenommen, ich hätte jetzt da diesen Nachlass. Ich meine, ich habe ja deine Handynummer, aber wie kommt man denn auf euch zu? Wie mache ich das? Wie gehe ich vor?
Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, uns persönlich einfach direkt zu kontaktieren. Vielleicht kennen wir uns sowieso schon, so dass wir einfach so in den Kontakt treten. Und gibt auf der Website natürlich von allen Experten, gibt es da Kontaktdaten. Es gibt auch ein Formular, wo man einfach zum Beispiel Fotos hochladen kann. Man kann bei uns immer anrufen. Man kann natürlich vor Ort immer auch mit den einzelnen Experten und Repräsentanten sprechen. Das heißt, da haben wir dann sehr, sehr kurze Wege. Was natürlich ist, keine Angst, also wenn es auch mehr ist, wenn es auch schwere Sachen sind. Das erste ist, wenn man möchte, was ein relativ guter Weg ist, dadurch, dass die Technik auch so gut fortgeschritten ist, wenn man mit einem Foto zum Beispiel startet. Das heißt, man muss nicht alles gleich einpacken und irgendwo hinfahren oder man muss sich einen Termin ausmachen. Man kann auch abends spät einfach mal ein Foto machen von einem Objekt, das uns zukommen lassen. Dann anhand eines Fotos ist auf jeden Fall eine Voreinschätzung zu treffen. Wenn es ein Gemälde ist, zum Beispiel wird die Vorder- und die Rückseite, so wie Maße sind natürlich immer interessante Sachen für uns oder wenn irgendwas über die Prominenz bekannt ist. Aber auf jeden Fall anhand von einem Foto kann man schon mal grob abschätzen, worum es sich handelt, worum es geht, worüber wir sprechen. Und dann würden wir halt einfach weiter in Kontakt kommen. Natürlich schauen wir uns jedes Objekt immer im Original noch an und müssen dann daran halt einfach nochmal wirklich den Zustand und so weiter und so fort nochmal final uns anschauen, genauso auch die Echtheit uns als nochmal anschauen. Das geht natürlich anhand eines Fotos nicht, das reicht natürlich dann nicht, aber zur Vorabschätzung ist sowas einfach eine wahnsinnig gute Möglichkeit dadurch, dass auch jedes Handy heute eine Qualität hat, sodass man doch relativ viel daran sehen kann und dann macht man sich einen Termin aus, ein Experte kommt vorbei oder man trifft sich in der Repräsentanz, man kommt in Wien vorbei. Also da gibt es alle Möglichkeiten, die wir dann machen, nur da kann man relativ schnell und ganz natürlich alles unverbindlich sich erstmal anschauen, sich einschätzen oder so viel man machen kann, auf jeden Fall eine Einschätzung treffen und dann weiter im Gespräch bleiben.
Und Fälschungen, ist das ein großes Thema? Will euch da schon mal der ein oder andere ein Kuckucksei ins Nest legen?
Das ist kein großes Thema bei uns und wie wir gesagt haben, die Recherche ist einfach eine Grundsache, die wir machen. Die ist mir auch immer ganz, ganz wichtig und da machen wir wirklich auch in keiner Auktion irgendeinen Unterschied. Also die Recherche hat immer die gleiche Qualität. Das ist einfach unser Brot und Butter, was wir haben in unseren Tätigkeiten, dass wir die ganzen Sachen natürlich groß einfach wichtig und recherchieren oder auch mit den externen wichtigen Stellen sprechen. Das kann eine Foundation sein, das kann externe Experten sein, die für diese Künstler wirklich die Spezialisten sind und damithin einfach unsere Sorgfalt bei jedem einzelnen Werk Rechnung tragen und das ist das, was wir tun und was wir machen, was auch mir auch einfach persönlich ganz, ganz wichtig ist, dass wir das tun.
Wie ist das denn eigentlich mit der persönlichen Betreuung? Ich könnte mir vorstellen, wenn es um Nachlass geht und vielleicht das ein oder andere Geschwisterpaar oder Trio auf euch zukommt, das ist ja vielleicht nicht immer ganz, ganz klar geklärt. wer welches Werk bekommt?
Normalerweise sind wir da unterstützend tätig, aber natürlich die rechtliche Klärung bei solchen Sachen müssen die Personen selber herbeiführen. Also wir können nur was anbieten, wo auch die rechtlichen Parameter geklärt sind oder wo halt natürlich auch alle, die ein Eigentum daran besitzen, zustimmen. Also das ist einfach sonst nicht anders möglich. Aber da finden wir eigentlich immer mit den Kunden einen Weg. Da haben wir natürlich auch viel Erfahrung, dass das geklärt wird. Und sobald es geklärt ist, freuen wir uns dann, solche Objekte anzubieten. Aber ist natürlich auch im administrativen Bereich immer wieder auch ein Thema, dass diese ganzen Fragen geklärt werden. Wer hat woran wie Eigentum? Und wenn sich zum Beispiel, wenn wir das Geschwisterpaar nehmen, dass die, wenn die sich geeinigt haben, dass es 50-50 ist zum Beispiel und so fort, dann müssen wir natürlich einfach das ordentlich abklären oder die richtigen Dokumente bekommen. Und dann steht natürlich eine Versteigerung auch eines großen Nachlasses, wo mehrere Personen dran beteiligt sind, nichts im Wege.
Aber eine Frage, die brennt mir ja noch unter den Nägeln. Also bisher kannte ich Auktionen nur in Verbindung mit dem Hammerschlag. Aber bei euch spielt die Glocke ja eine Rolle. Magst du mir mal die Geschichte dazu erzählen?
Ja, also das Dorotheum hat immer schon mit einer Glocke auktioniert. Also in dem Auktionssaal hier in Wien ist dieser Ton das ist das, was durch die Seele schallt. Jeder, der bei uns schon einmal war, der wird das kennen. Ist aber natürlich technisch nichts anderes als ein Hammer. Und das ist historisch durch die vielen, vielen Jahre, die das Dorotheum schon existiert. Das ist eine Glocke gewesen und daran halten wir fest und wir haben es auch alle sehr, sehr lieb gewonnen. Und wir sprechen aber auch nicht vom Glockengeläut, sondern vom Glockenzeichen. Und das Glockenzeichen, wie gesagt, ist das, wenn etwas verkauft wird bei uns, erschallt das.
So, und mit diesem Glockenzeichen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich freue mich, dass ich dir auch mal drauf drücken darf, drauf hauen darf. Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ihr mich in diese über 300 Jahre alte Geschichte mitgenommen habt, meine Hörenden und mich, dass wir hier ein bisschen Wiener Kultur kennengelernt haben. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gerne.